NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Juli 1901. Der Geburtstag der Schweizer Journalistin und Fotografin Gertrude Duby-Blohm.
Ich erinnere mich, wie die weiße Frau kam, vor langer Zeit. Sie kam langsam, weil es noch keine Straßen gab. Man musste sich seinen Weg mit der Machete freischlagen. Sie kam auf dem Rücken eines Maultieres durch den Dschungel.
Ich bin einmal in der Schweiz geboren, hoch in den Berner Alpen. Und von dort bin ich schließlich über Deutschland, Frankreich, nach den Staaten und nach Mexiko gelandet.
Das ist schon eine abenteuerliche Geschichte. Ich würde sagen, das macht schon 2-3 Leben aus. Und da war sie erst 40.
Die abenteuerliche Lebensgeschichte der Pfarrerstochter Gertrude Duby-Blohm beginnt in dem kleinen Dorf Wimmis. Hier kommt sie 1901 als Gertrude Lörtscher zur Welt.
Vielleicht kann man ihr Leben unterteilen in zwei große Blöcke. Der europäische Block, müsste man heute sagen, und dann der mexikanische Block.
Die in Mexiko lebende Literaturwissenschaftlerin Silvia Pappe hat in den 1990er Jahren eine Biografie über Gertrude Duby-Blohm geschrieben. Sie hat Doña Trudi noch persönlich kennengelernt.
Eine kluge, eigensinnige alte Frau. Sie hat ja praktisch das ganze Jahrhundert durchgelebt, von 1901 bis 1993.
Alle Menschen waren glücklich. Alle. Alle meine Stammesgenossen. Quintin, alle, die gestorben sind, alle Leute waren glücklich. Sie wurden fotografiert. Die weiße Frau fotografierte sie. Was sie nur konnte, gab sie uns. Und alle waren glücklich.
Chunkin, der weise alte Mann der Lacandonen, erinnert sich in den 1980er Jahren an Gertrude Duby-Blohm. Vor ihr hat es noch keine weiße Frau gewagt, einen Fuß in die Selva Lacandona, den Regenwald im Hochland von Chiapas, zu setzen.
Die weiße Frau ist sehr gut. Sie war es, die uns als erste mehr brachte, als wir brauchten. Früher gab es nichts Überflüssiges. Es gab kein Salz, nichts. Sie brachte Salz.
Gertrude wird in ihrer Jugend in der neutralen Schweiz zur leidenschaftlichen Sozialistin. Sie kämpft für Frauenrechte und vor allem gegen den aufkommenden Faschismus in Europa. Sie ist eine unbequeme, eine mutige Frau. Ihre Ausbildung, zunächst Gartenbau und Sozialarbeit, dann entdeckt sie den Journalismus für sich.
Das lernte man, indem man anfing zu schreiben und zu publizieren. Und das hat sie dann auch gemacht.
Ich war 4 Monate unter Hitler in Berlin. Ich war die Erste, die Nachrichten an die Schweizer Presse über die Situation und was los ist, gegeben hat, was eine sehr gefährliche Arbeit war.
Und da ist sie dann auch ziemlich angeeckt, würde ich sagen.
Ich war eine von denen, die Mussolini schon kannte. Ich war sogar 24 mal 5 Tage im Gefängnis in Florenz. Und ich habe immer gesagt, das Gleiche kommt in Deutschland. Hat man gesagt, unmöglich. Deutschland kann so etwas nicht passieren. Und es ist natürlich schlimmer geworden, weil die Deutschen besser organisiert sind.
Und so anfangs 40er Jahre hat sie dann daran gedacht, jetzt geht's nicht mehr. Sie hat immer mehr politische Probleme, vor allem in Deutschland. Und hat dann gedacht, man muss auswandern.
Ich war auf der schwarzen Liste. Ich war einmal in der Gefahr, verhaftet zu werden. Denn wir mussten ja jeden Abend das Domizil wechseln. Wir konnten ja nie zweimal am gleichen Ort sein.
Gertrude ist mittlerweile von dem Schweizer Rechtsanwalt Kurt Duby, den sie 1925 heiratet, wieder geschieden. Sie flüchtet zunächst nach Frankreich und organisiert dort antifaschistische Kongresse. Die Regierung unter dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Laval ist inzwischen auch hitlerfreundlich.
Der hat dann alle Antifaschisten, die nicht Franzosen waren, auch ins Gefängnis und Konzentrationslager etc. deportiert. Damals, ich war auch dabei.
Das ist 1939. Die Schweizer Regierung protestiert gegen ihre Verhaftung. Sie kommt frei.
Sie kam mit Manuel, weil sie noch jung war, Manuel Castellano. Er war der Regierungsvertreter in Ocosingo. Er kam mit ihr, begleitete sie überall hin. Sie brachten eine Fülle von Sachen. Sie brachten Medikamente. Alles, was wir uns wünschten, brachten sie. Die Stimmung war gut bei so viel Glück.
Ich habe Gertrude Dubi-Blohm 1990 auf einem Maya-Kongress in Palenque in Chiapas kennengelernt. Ich war damals noch ein frisch promovierter junger Wissenschaftler und da fiel mir Gertrude Dubi-Blohm unmittelbar als eine beeindruckende Gestalt unter den Kongressbesuchern auf.
Nikolai Grube ist heute Professor für Altamerikanistik an der Universität Bonn und Spezialist für Maya-Kultur.
Sie war als Ehrengast geladen worden und ich hatte den Eindruck einer stolzen, alten und auch sehr eitlen Frau, die sich in sehr kostbare Kleidung gekleidet hatte, in landestypische Tracht und mit viel Schmuck behängt. Sie ist als Fotografin in der Wissenschaftsgemeinschaft anerkannt und da genießt sie sehr viel Respekt für das, was sie für die Lacandonen gemacht hat. Es ist in erster Linie ihr wirklich leidenschaftlicher Einsatz für das Volk der Lacandonen.
1940 schifft sich Gertrude Dubi-Blohm in Genua ein. Ihr Ziel zunächst New York. Doch ihr Traum ist Mexiko, das in jener Zeit vor allem verfolgten Kommunisten und Sozialisten politisches Asyl gewährt.
Ich habe über Mexiko gelesen. Ich habe sogar Indianer gespielt in meiner Kindheit. Karl May hat uns dazu geführt. Ich muss sagen, ich habe die Indianer etwas anders gefunden, als Karl May sie geschildert hat. Aber er hat mein Interesse doch geweckt. Und dann ein Buch von Jacques Soustelle, das ich im fürchterlichen amerikanischen Schiff nach New York gelesen habe, hat mich sofort nach dem Staat Mexiko getrieben und zu den Waldindianern, den Lacandonen, im tropischen Wald.
Damals, als Gertrud kam, war es anders. Jetzt gibt es Veränderungen. Alle Leute hier haben sich verändert und sie verändern sich immer mehr. In einem Jahr werden sie Hosen tragen und sogar ihr Haar abschneiden. Man kann das bei kleinen Kindern sehen. Ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Ich verstehe das nicht.
Die Lacandonen sind eine Maya-Gruppe von etwa 400 bis 500 Menschen, die im Regenwald von Chiapas leben, im Lacandonenwald, wie er auch genannt wird, und die nie missioniert worden sind.
Sehr schwer von Urvölkern zu sprechen. Sie hatten wenig Kontakt.
Bis vor 20, 30 Jahren etwa haben die Lacandonen noch so gelebt wie ihre Vorfahren vor 300 oder vor 500 Jahren.
In den ersten Jahren lebt Gertrude Dubi-Blohm in Mexiko-Stadt. Der Urwald der Lacandonen im fernen Chiapas im Süden Mexikos bleibt ein Traum. Sie arbeitet als Journalistin, interviewt Fabrikarbeiterinnen, macht Fotos von ihnen, ihre ersten Porträts. Mexikos Wirtschaft boomt in jenen Jahren. Die Vereinigten Staaten produzieren fast nur noch für den Krieg. Mexikanische Unternehmen füllen die entstandenen Lücken.
Und um das durchzubringen, hat die mexikanische Regierung beschlossen, man müsste das eigene Land besser kennen. Es gab noch sehr viele Regionen, die verkehrsmäßig nicht erschlossen waren, wo man keine Ahnung hatte, wer eigentlich da wohnt, was die eigentlich machen. Und die haben ein paar Expeditionen organisiert.
Der mächtige Urwald von Chiapas galt damals noch als ein Vakuum, als ein menschenleerer Raum, bis auf die wenigen Lacandonen, die man eben nicht wirklich ernst genommen hat.
Und Gertrud Dubi-Blohm hat sich dann bei einer dieser Expeditionen nach Chiapas anschließen können. Und da ist sie dann hängen geblieben.
Und man begann mit dem Bau von Straßen, Holz wurde gefällt. Gleichzeitig drangen aber auch Kaugummisammler in immer größeren Mengen in den Regenwald ein. Und das hatte zur Folge, dass die Kultur der Lacandonen und ihre traditionelle Lebensweise immer stärker bedroht wurden.
Und da kommt dann das nächste Leben von Dubi-Blohm dazu. In Chiapas hat sie angefangen, richtig zu fotografieren.
Gertrude Dubi-Blohm wird zur Chronistin. Sie kämpft leidenschaftlich für die Rechte der Lacandonen und deren bedrohten Regenwald. Durch Zufall lernt sie 1944 den dänischen Archäologen und Kartografen Frans Blohm kennen. Sie ist besonders fasziniert von dessen blauen Augen.
Frans Blohm kam nach Mexiko im Auftrag einer Ölfirma und der ist dann praktisch bei der Erdölsuche über Palenque und so weiter gestolpert. Das kann man gar nicht anders sagen, ist darüber gestolpert.
Franz interessiert sich fortan nur noch für die alte Maya-Kultur und für Trudi. Die beiden werden unzertrennlich.
Sie haben die meisten Expeditionen zusammen gemacht. und die haben ja sehr stark nach archäologischen Stellen gesucht und sie wollten damit irgendwie den großen Konzernen zuvorkommen und vor allem den Leuten, die nach Rohstoffen gesucht haben.
1950 kaufen sie ein ehemaliges Kloster in San Cristóbal de las Casas in Chiapas. Sie nennen es Nabolom, Haus des Jaguars. Es wird ihr Domizil und Treffpunkt für Wissenschaftler und Abenteurer aus aller Welt. Franz Blom stirbt 1963. Doña Trudi setzt sich unermüdlich weiter ein für die Ureinwohner Chiapas, vor allem für die Lacandonen. Sie ist inzwischen eine lebende Legende. Vieles dichtet man ihr an. Sie bringe den Indianern das Jodeln bei, feiere mit ihnen rauschende Feste, tanze mit den Männern barfuß Wiener Walzer im Dschungel.
Sie sprachen allerdings nicht ein sehr gutes Spanisch, aber ich auch nicht. Also wir verstanden uns in einem Pidgin Spanisch sehr gut.
Was sie erreicht hat, ist sicher, dass die Lacandonen auch heute noch über Gebiete verfügen, also über weite Waldareale verfügen und diese kontrollieren.
Aber auch das hat den Raubbau der Selva Lacandona im Hochland von Chiapas nicht stoppen können. Einziger Unterschied, die Lacandonen sind seit 1972 auch auf Betreiben von Gertrude Dubi-Blom finanziell daran beteiligt. Ihre Biografin Silvia Pappe.
Sie war sehr, sehr frustriert, weil wenn man Regenwaldfotografien sieht, von ihren ersten Fotografien, wie der Regenwald ausgesehen hat, und was am Schluss davon übrig bleibt. Ich habe Kollegen, die sagen, es gibt nicht mal zwei Bäume, die nahe genug beieinander stehen, damit man eine Hängematte aufhängen kann. Das ist der Regenwald heute.
Der Bonner Maya-Forscher Nikolai Grube.
Diese faszinierenden Fotografien und Bilder haben dazu beigetragen, dass ein großes Interesse an den Lacandonen entstanden ist. Und mit dem Interesse kamen dann zunächst einmal Ethnologen und später auch immer mehr Touristen in den Regenwald. Und
ich habe zwar immer gesagt, sie können nicht fotografieren, sie drücken einfach ab. Aber eins von den Sachen, die geblieben sind von ihrem Leben, von dieser zweiten Lebenshälfte, ist ein riesengroßes Fotoarchiv mit über 50.000 Negativen.
Durch ihre Fotografien hat sie ein romantisches Bild der Lacandonen gezeichnet, als der letzten noch unabhängigen Maya, die völlig unbeeinflusst von westlicher Kultur durch die Urwälder streifen und auf ihren Einbäumen über die großen Flüsse von Chiapas rudern.
Das sind die ganzen Veränderungen festgehalten auf einen Regenwald, wie er langsam verschwindet, wie er ausgebeutet wird, auf die Indios, wie sie immer weniger Lebensmöglichkeiten haben.
Vielleicht glauben sie, glücklicher zu sein mit einem Hut auf dem Kopf, ohne unsere Kleider. Ich weiß nicht, was ihnen fehlt, weil sie sich so verändern. Es verändert sich alles.
Die meisten Lacandonen arbeiten heute im Tourismusbetrieb. Auf der einen Seite verkaufen sie Pfeile und Bögen an den Eingängen zu den großen Ruinenstädten wie Palenque und Tonina und gestatten es Touristen, an den heiligen Zeremonien teilzunehmen. Das sind Dinge, die waren früher völlig unvorstellbar.
Gertrude Dubi-Blom erlebt diese Veränderungen nicht mehr. Sie stirbt einen Tag vor Heiligabend 1993. Die Mutter der Lacandonen wird sie genannt, die Eroberin des Regenwaldes, die Königin des Dschungels. Doña Trudi, die unbequeme Pfarrerstochter aus dem kleinen Schweizer Dorf Wimmis, wird 92 Jahre alt. Über sich selbst sagt sie, ich hatte viele Leben, vielleicht zu viele.
Als ich einmal versuchte, die Welt zu retten, was ein Fiasko war, oder zu siegen gegen den Kampf gegen Faschismus, ein Fiasko, suche ich heute, die tropischen Wälder zu retten. Es wird wahrscheinlich auch ein Fiasko werden. Und trotzdem kann ich es nicht aufgeben.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Gertrude Dubi-Blom, die am 7. Juli 1901 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.